Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Tagesgespräch.
Gustav Horn, nach der Krise um Griechenland konnte man sich ja nicht der Illusion hingeben, die ganze Euro-Krise sei erledigt. Jetzt ist Spanien ins Blickfeld geraten. Wie viel ist denn Spanien selber schuld? Wie viel ist es Opfer?
Nun, es ist immer wie immer etwas verteilt. Zum Teil ist Spanien selber schuld. Spanien hat über Jahre hinweg eine Investitionsblase, vor allen Dingen im Baubereich, gehabt. Die ging auch einher mit Lohnsteigerungen in der spanischen Wirtschaft, die die Konkurrenzfähigkeit der spanischen Wirtschaft deutlich beschädigt hat im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Und das ist sozusagen der hausgemachte Teil der Schuld. Auf der anderen Seite ist Spanien aber auch Opfer jener Spekulationswelle, die sich gegen den gesamten Euroraum richtet und die immer wieder versucht, sich sozusagen das schwächste Glied in der Eurokette herauszufiltern. Nachdem Griechenland zunächst identifiziert worden war als gängiges Opfer, das dann geschützt wurde, war es naheliegend, dass entweder Spanien, Portugal, Irland die nächsten Opfer sein würde. Es hat eben Spanien erwischt.
Wenn man nun die eigene Seite anschaut, was aus Spanien die Wirtschaft falsch gemacht hat, sind denn diese Probleme mit den gängigen wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die zur Verfügung stehen, überhaupt lösbar in nützlicher Frist?
Nein, die Krise hat ja eines ganz deutlich gezeigt, dass die institutionellen Gegebenheiten im Euroraum überhaupt noch nicht adäquat sind im Hinblick auf die Probleme, die wir haben. Man ist bei der Gründung der Eurozone davon ausgegangen, dass es innerhalb einer Währungszone keine Leistungsbilanzprobleme geben kann. Entsprechend hat man eben auch keine Vorkehrungen dagegen getroffen. Man war der Meinung, wenn ein Land etwas an Wettbewerbsfähigkeit verliert, dann würden sicherlich dessen Exporte zurückgehen, dann wird sich die wirtschaftliche Entwicklung in diesem Land abkühlen und daraufhin wird es über schwächere Lohnsteigerungen seine Wettbewerbsfähigkeit wiederzugewinnen versuchen und auch damit erfolgreich sein. Aber dieser Prozess funktioniert nicht oder er funktioniert zumindest zu langsam, zumal ihm ebenfalls entgegenstehen die Entwicklungen bei den Realzinsen, die dann in den Ländern mit höherer Inflation ja besonders niedrig sind und die wirtschaftliche Entwicklung wieder ankurbeln sogar und damit die Lohnanpassung verhindern im Grunde genommen. Das sind Dinge, die zu Beginn der Währungsunion nicht berücksichtigt wurden. Man hat keine institutionellen Vorkehrungen dafür getroffen, dass es zu einer solchen Leistungsbilanzkrise kommt. Und damit ist es natürlich dringend erforderlich, dass wir hier eine Änderung haben.
Das wäre auf der Ebene des Euro der gesamten EU, aber Spanien hat jetzt ja gestern gerade neue Regeln für den Arbeitsmarkt geschaffen, dann nützt das gar nicht so viel, ein bisschen vielleicht, aber sicher nicht für das Ganze.
Es ist erschreckend zu sehen, dass auf diese Krise in den betroffenen Ländern eigentlich mit Rezepten reagiert wird, die das Gesamtproblem eher ausblenden. Also anstatt jetzt auf der Eurozone die richtigen Institutionen zu schaffen, wird auf nationaler Ebene versucht, mittels wirtschaftspolitischer Maßnahmen, die einseitig angebotsorientiert sind, tatsächlich das Problem zu lösen. Das wird nicht oder nicht schnell genug klappen. Natürlich hat Spanien Angebotsprobleme und die Lohnzuwächse in Spanien dürfen nur mäßig sein. Aber dass man mit einer kompletten Deregulierung des Arbeitsmarktes dieses Problem in den Griff bekommen würde, das ist eine Illusion. Man will es auch nicht schnell genug in den Griff bekommen.
Aber eben jeder Fünfte und jede Fünfte sind arbeitslos in Spanien. Wie löst man denn dieses Problem in nützlicher Frist?
Ja, zum Beispiel sicherlich nicht dadurch, dass man einfach jetzt auch einen massiven Sparkurs betreibt, der das Wachstum in Spanien nachhaltig beeinträchtigen wird. Dann wird die Arbeitslosigkeit sogar noch weiter steigen. Sondern man bräuchte jetzt tatsächlich einerseits nur über eine längere Zeit nur schwache Lohnzuwächse in Spanien. Man bräuchte andererseits aus der Eurozone konjunkturelle Anregungen, die den spanischen Exporten auch helfen würden und damit auch das Wachstum in Spanien relativ hochhalten würde, um damit tatsächlich die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Das erfordert aber von den Partnerländern Spaniens auch ein adäquates Verhalten und dazu gehört zum Beispiel, dass Deutschland oder auch Frankreich weiterhin die konjunkturelle Lage im Euroraum hochhalten würden, anstatt selber gleichfalls auf die Bremse zu treten.
Sie haben jetzt Gustav Horn immer wieder von der Eurozone, von der EU gesprochen, die eigentlich einen wesentlichen Teil dieser Probleme lösen müsste und nicht kann, weil sie die nötigen Instrumente im Moment noch nicht hat. Aber nochmals zurück auf Spanien selber. Die spanische Regierung, hat die nicht vielleicht auch zu spät gemerkt, dass da im eigenen Land Probleme sind und zu spät und zu zögerlich gehandelt, um da, insofern sie überhaupt etwas machen kann, selber zu handeln?
Ja, die Spanier haben, wie gesagt, Fehler gemacht. Sie haben ihren Immobilienboom über das notwendige Maß sicherlich hinaustreiben lassen, anstatt frühzeitig auch fiskalpolitisch so zu bremsen, dass dieser Boom sanfter zum Erliegen kommt, als es dann tatsächlich geschehen ist. Das ist ein klarer Fehler in der spanischen Konjunkturpolitik auch gewesen. Man hat gedacht, das geht immer so weiter oder das läuft sich vielleicht allmählich aus. Und das ist eben nicht passiert. Man hat sich vielleicht in einer trügerischen Sicherheit gewiegt, dass die spanischen Staatsfinanzen in Ordnung sind. Die waren ja bis vor kurzem ausgezeichnet. Und bis auf den heutigen Tag hat Spanien eine niedrigere Schuldenstandsquote als zum Beispiel Deutschland, eine deutlich niedrigere Schuldenstandsquote. Aber das ist natürlich eine Illusion, wenn gleichzeitig die Privatwirtschaft überschuldet ist und eine Blase zu platzen droht. Diese Zusammenhänge hat man in Spanien nicht gesehen. Man hat sie aber, wie gesagt, auch europaweit nicht gesehen. Insofern kann man die Spanier dafür kritisieren, aber man müsste andere auch kritisieren.
Wenn ich nun noch zum Schluss nochmals auf Spanien zurückkomme, die Lage dieses Landes im internationalen Vergleich, die wirtschaftliche Lage bei Griechenland war es klar, da geht es ganz schlecht, da hat Tourismus und sonst nicht sehr viel, dann geht es Portugal, es gibt Irland, eben diese PIGS-Staaten sogenannten. Wie schlimm ist denn die Lage Spaniens verglichen mit den anderen Ländern in Schwierigkeiten, die zum EU-Bereich gehören?
Ich glaube, dass die Lage Spaniens deutlich weniger schwierig ist, auch wenn die Arbeitslosenzahl dort eben besonders hoch ist. Die Lage ist deshalb weniger schwierig, weil Spanien doch ein reichhaltiges Angebot an Gütern hatte, die auf dem europäischen Markt Absatz finden. Es ist eben nicht nur der Tourismus, der für Spanien sicherlich auch eine große Rolle spielt, sondern Spanien hat auch eine leichte Industrie. Spanien ist im Bausektor eben auch sehr stark, auch wenn dieser Bausektor nicht mehr so expandieren wird, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Und wie gesagt, die spanischen Staatsfinanzen lassen eigentlich sehr viel Spielraum noch auch für stimulierende Maßnahmen. All das zusammengenommen wird mich davon überzeugen, dass es Spanien jetzt eine temporäre Krise hat. Aber dann, wenn sich die Märkte wieder beruhigt haben, wird Spanien seinen Weg fortsetzen.
Sie haben zu Beginn des Gesprächs, Gustav Horn, gesagt, dass Spanien zum Teil selber schuld sei, aber zum Teil eben auch Opfer, sage ich jetzt da richtig, Opfer der internationalen Spekulation. Meinen Sie das?
Das meine ich. Es ist Opfer der internationalen Spekulation gegen den Euro gewesen. Es gab offensichtlich Anstrengungen von verschiedensten institutionellen Anlegern, die nach und nach auf diesen Waggon gesprungen sind, dass man die Eurozone zu Fall bringen könnte. Und da werden dann immer die vermeintlich schwächsten Mitglieder der Eurozone ausgesucht. Es lag nahe, dass Griechenland den Beginn machte, auch dank eigener Fehler in Griechenland, wie zum Beispiel der Manipulation der Statistik. Das war ja geradezu eine Einladung zur Spekulation. Aber eben auch, weil es diese Welle gab, weil es eine Menge Menschen gab, die glaubten, mit Spekulation gegen den Euro Geld verdienen zu können. Und das ist geschehen, das geschieht immer noch in Ansätzen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es sich beruhigen wird.
Was ist denn dem Ganzen drin, die Rolle der Ratingagenturen, die eine nach der anderen Spanien leicht zurückgestuft haben, aber das ist auch bereits eine Aussage da, jetzt sei es zu schlimm, so schlimm sei es dann eben nicht. Sind die mitschuld und in welchem Maße?
Nun, die Ratingagenturen wirken ein wenig als Brandbeschleuniger, denn das Problem ist, dass sie eigentlich nur Urteile nachvollziehen, die auf den Märkten ohnehin schon stattfinden. Und das Zweite ist, dass sie für ihre Urteile auch nicht haftbar gemacht werden können. Es sind Meinungsäußerungen, wie die Meinungsäußerungen von Journalisten. Das Dumme ist, dass diese Meinungsäußerungen durch unsere Regulationsvorschriften einen gleichsam amtlichen Charakter bekommen. Stuft eine Ratingagentur ein Land zurück im Rating, müssen bestimmte institutionelle Anleger wie Lebensversicherer oder auch Banken selber die entsprechenden Wertpapiere verkaufen oder abschreiben. Und das löst dann eben eine verstärkte Marktreaktion aus, also wie ein Brandbeschleuniger, der in ein ohnehin loderndes Feuer gegossen wird.
Das heißt mit anderen Worten, die Spekulation und die Ratingagenturen bilden zum Teil eine Realität ab, die da ist, auch ohne ihr Wirken. Aber wenn es dann mal gesagt ist, dann führt das zum Schaden, zu weiterem Schaden im Fall bestimmter Länder. Griechenland war so, Spanien war auch so. Das ist dann eine Sache, die sich quasi wie selber fortsetzt.
Ja, die Ratingagenturen haben die Schäden auf jeden Fall verschärft und man sollte da endlich die Konsequenz daraus ziehen, ihre Urteile als das zu nehmen, was sie sind, nämlich als Meinungsäußerung im Chor vieler Meinungsäußerungen. Und ihre Rolle sollte schleunigst aus den Regulierungsvorschriften entfernt werden. Das ist Macht, die wir ihnen verleihen, qua unserer Vorschriften. Und diese Macht muss begrenzt werden.
Und die positive Seite, dass jetzt Griechenland und jetzt auch Spanien endlich sich dran machen, in der Politik gewisse Dinge zu klären, die eigentlich seit längerem klar gewesen wären, aber nicht angegangen worden sind?
Nun, da muss man ein sehr differenziertes Urteil fällen. Selbstverständlich gab es in beiden Ländern Probleme. In Griechenland Probleme des Steuersystems, in Spanien Probleme des Immobilienbooms. Und diese Probleme hätten die Länder schon aus eigenem Interesse lösen müssen, auch ohne den Euro, auch ohne das Urteil der Finanzmärkte. Das hat das Ganze sicherlich beschleunigt. Insofern, wenn man unbedingt etwas Gutes in dieser Krise finden will, dann ist es sicherlich das. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Griechenland bis zur Krise hin eine sehr positive wirtschaftliche Entwicklung hatte, mit hohen Investitionen, und dass Griechenland für diese seine Entwicklung auch von allen internationalen Organisationen, von der OECD über den IMF und auch der EU-Kommission immer wieder gelobt worden ist. Das heißt, diejenigen, die sich jetzt häufig heute als Besserwisser darstellen, haben noch vor einiger Zeit etwas ganz anderes gesagt. Und das sollte man auch nicht vergessen.
Nun ist die Frage, wie kann sich Spanien neben den innenpolitischen Maßnahmen, von denen gestern einige beschlossen worden sind, gegen diese Spekulation, gegen das Wirken der Ratingagenturen wehren? Es gibt die Debatte um die Crashtests, also wo man genau sagt hat, wie gut sind welche Banken dran. Die spanischen, die großen spanischen offenbar gut, andere in der Schweiz und auch in Deutschland offenbar etwas weniger gut und bis schlecht. Ist das ein Element der Verteidigung, das sinnvollerweise eingesetzt worden ist, von Spanien zu sagen, wir veröffentlichen das?
Ja, das halte ich für sinnvoll, denn diese Transparenz schafft eine gewisse Sicherheit. Und ansonsten würde man immer nur Spekulationen darüber haben, wie schlimm es tatsächlich aussehen könnte, wenn man die Tests nicht kennen würde. Und das wäre natürlich wieder Nahrung für weitere spekulative Wetten gegen bestimmte Institutionen. Denn Unsicherheit erzeugt gerade das Umfeld, in dem Spekulation gedeihen kann. Je größer die Sicherheit ist, je größer die Transparenz ist, desto weniger Raum besteht für solche Aktionen. Insofern ist die Veröffentlichung von Stresstests, selbst wenn sie nicht immer gut ausfallen, eigentlich ein Mittel, um die Spekulation zu bekämpfen.
Ist es denn für Sie, Gustav Horn, denkbar, dass die Spekulation Spanien, ich sage jetzt mal, irgendwie zu Fall bringt, was immer das dann genau heißt?
Nein, ich glaube nicht. Ich würde dem keine Chance geben, weil man eines mittlerweile eben auf europäischer Ebene doch verstanden hat. Und das kommt in den Notfallmaßnahmen ja auch zum Ausdruck, dass man diese Länder jetzt in dieser akuten Situation auch schützen muss. Und deshalb hat man ja den Rettungsschirm für die Länder gemacht. Wenn es ganz schlimm kommen würde, das Worst-Case-Szenario, kann Spanien auf den Rettungsfonds zurückgreifen, was es bisher nicht nötig hatte. Und die EZB kauft spanische Staatsanleihen auf, sodass deren Kurs nicht ins Bodenlose fallen kann. Und das ist ein absolut sicheres Instrument, um so lange durchzuhalten, bis auch der letzte Spekulant sich eine blutige Nase geholt hat und aufgibt.
Das heißt, Sie gehen davon aus, dass der Euro, die EZB in der Lage sind, Spanien und andere Länder, die noch drankommen könnten, zu schützen. Was heißt denn das für den Euro, wenn da Papiere zusammengekauft werden müssen, die nicht über alle Zweifel erhaben sind?
Das heißt kurzfristig überhaupt nichts. Und langfristig hängt es dann von der richtigen Reaktion der EZB ab. Kurzfristig wird zwar damit Liquidität in die Märkte hineingepumpt, es gibt mehr Euros auf den Markt. Das kann kurzfristig zu einer Abwertung des Euros führen, das haben wir ja gesehen. Das ist etwas, was uns nicht weiter beunruhigen sollte. Das beunruhigt eher die Amerikaner, deshalb auch die etwas nervöse Reaktion von dort. Auf Dauer hängt es davon ab, wie die EZB reagiert, denn dann, wenn die Märkte sich beruhigt haben und wenn die Wirtschaft wieder stabil ist, wenn Vertrauen wieder im Markt ist, dann muss sie diese Papiere natürlich wieder verkaufen und diese überschüssige Liquidität wieder aus dem Markt ziehen. Wenn das alles gelingt, hinterlässt es überhaupt keine Spuren. Fehlverhalten würde sich natürlich rächen, wenn die EZB die Papiere behalten würde, auch wenn der Markt schon wieder boomt. Dann könnte es zu weiteren Übersteigerungen kommen und im schlimmsten Fall zu einer Inflationsbeschleunigung.
Was heißt, könnte heikel werden? Nun ist in der ganzen Zeit auch diskutiert worden, dass man einzelne Länder, die nicht reingehören, sage ich mal, in den Euro, aus diesem Euro rauswerfen sollte. Griechenland war so ein Kandidat, andere eben auch. Wäre denn das irgendwie ein Weg oder kann man das gleich vergessen?
Das sollte man lieber gleich vergessen. Zum einen hat man ja einmal die Entscheidung getroffen, den Euro als Währung zu akzeptieren. Es ist ja ungeheuer schwer und mit vielen neuen Unsicherheiten verbunden, wieder rauszugehen. Denn was käme danach? Es käme danach in jedem Fall eine deutliche Aufwertung der Auslandsschulden des betreffenden Landes, die ja dann auf Euro lauten. Und es ist eigentlich ausgeschlossen, dass dieses entsprechende Land diese Schulden würde bedienen, geschweige denn bezahlen können. Und das heißt, der Ausstieg aus der Eurozone wäre für ein Land gleichbedeutend damit, dass es sich für insolvent erklärt. Und dann müssten viele Gläubiger bluten und das würde neue Unsicherheit auf dem Markt schaffen. Der zweite Punkt wäre natürlich politischer Natur. Ein Austritt aus der Eurozone wäre natürlich eine sehr schwere politische Niederlage für Europa. die langfristig auch das Vertrauen in dieses politische Gebilde Europa erschüttern würde. Und ich denke, das ist etwas, was wir nun überhaupt nicht gebrauchen können. Und was wir auch nicht gebrauchen können, ist die Vielzahl von Währungen innerhalb Europas. Ich hätte nicht erleben mögen, wie zu den Hochzeiten der Krise sich die Währungsrelationen in Europa verschoben hätten. Das hätte insbesondere Deutschland hart getroffen, dessen D-Mark sicherlich massiv aufgewertet hätte und damit wären die Probleme in Deutschland noch drastisch verschärft worden.
Nun ist ja eben auch gerade die Möglichkeit debattiert worden, dass Deutschland sich aus dem Euro wegbegeben könnte, um eine eigene Währung zu haben, die dann stärker ist und keine Probleme hat. Man zahlt dann ein bisschen weniger. Das ist für Sie, Gustav Horn, auf keine Art und Weise eine Möglichkeit.
Nein, das wäre einfach ein Rückschritt. Ich meine, dann braucht man sich ja nur zurückbesinnen auf die 70er und 80er Jahre, wo wir das ja hatten. Und warum haben wir denn eine gemeinsame Währung angestrebt mit den anderen Ländern? Weil wir eben ein gemeinsames Europa wollten, aus politischen Gründen zum einen, aber eben auch aus wirtschaftlichen Gründen einen großen Binnenmarkt mit einer gemeinsamen Währung haben wollten, um unsere Exporte nach Europa deutlich zu beflügeln, was ja auch gelungen ist. Und das würde man aufgeben, wenn man wieder in getrennte Währungszonen geht, wenn man sozusagen europäische Kleinstaaterei wieder machen würde. Da würde Deutschland viele wirtschaftliche Vorteile verlieren und das kann ja wohl nicht ein vernünftiges Ziel der deutschen Politik sein.
Also der alte Schillerspruch, den wir in der Schweiz immer zitieren, der Starke ist der Mächtigste, allein stimmt hier nicht. Wenn ich das zusammennehme, Gustav Horn, dann sagen Sie, der Euro muss erhalten werden, der kann das auch, er wird diese Krise bewältigen, aber es gibt die Befürchtungen, dass das bis heute erst das erste Loch in der großen Krisenlandschaft gewesen. Es kommt noch ein zweites, sogenannter Double Dip. Also es wird über die Staatsprobleme, wird die Krise noch ein zweites und schärferes Mal kommen. Wie beurteilen Sie das?
Ja, diese Gefahr ist leider gegeben. Und zwar liegt das an der falschen Reaktion, die wir im Moment aufbauen. Man hat die richtigen Notfallmaßnahmen gemacht, aber man hat dann jetzt gesagt, jetzt müssen alle Länder im Euroraum massiv sparen. Und das ist ein falscher Ansatz. Erst muss der Aufschwung zur Entfaltung kommen im Euroraum, dann kann man auf den Konsolidierungskurs gehen. Der Aufschwung im Euroraum ist aber derzeit in den Prognosen noch nicht sichtbar. Deutschland geht es relativ gut, aber das ist ja noch nicht der ganze Euroraum. Mein Vorschlag wäre, dass jene Länder, die tatsächlich in ihrer Verschuldung so hochgeschnellt sind wie Griechenland, dass die in der Tat auf einen Sparkurs gehen, dass aber andere Länder wie Deutschland, wie Frankreich, wie die Niederlande, wie Österreich, dass die noch ihren stimulanten fiskalpolitischen Kurs noch etwas anhalten lassen, um die Eurozone in einen Aufschwung gleiten zu lassen. Und dann ist es die Zeit gekommen, tatsächlich die Konsolidierung anzugehen und vor allen Dingen auch die Steuermehreinnahmen Cent für Cent für die Konsolidierung zu nutzen.
Also mit anderen Worten, wenn dieses zweite Loch der Krise in Europa kommt, ist das nicht nur die Tatsache, dass die Weltwirtschaft mit Europa etwas macht, sondern allenfalls auch die Folge, dass Europa selber falsch handelt. Höre ich daraus, Gustav Horn, besten Dank für das Gespräch.
Gerne.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.